Herzlich willkommen beim Podcast für Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Karin Schäfer und ich begleite dich als Kindheitspädagogin auf dieser Reise. Unterwegs sprechen wir mit ExpertInnen zu allen Themen rund um Sprachbildung und Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Also, Ohren auf und los geht's! Heute haben wir Frau Dr. Seyran Bustancı zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Seyran, magst du dich unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen?
Ja, vielen Dank, Karin, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich heiße Seyran Bustancı, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DZIM, und arbeite am Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, kurz NADIRA genannt, wo wir uns vor allem um Rassismusforschung kümmern. Und zudem bin ich aber auch freie Mitarbeiterin der Fachstelle Kinderwelten zur vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Das heißt, seit mittlerweile über 10 Jahren begleite ich Kita-Teams auf ihrem Weg zur vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung als inklusives Praxiskonzept.
In diesem Podcast betrachten wir Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext verschiedener Themenbereiche. Heute, wie du es schon erwähnt hast, sprechen wir über Rassismus und Sprache. Was hat dich auf dieses Thema gebracht?
Tatsächlich hat mich meine Mitarbeit bei der Fachstelle Kinderwelten zu dem Thema mitgebracht. Da hatten wir vor etwa 10 Jahren eine Fachtagung zu dem Thema Rassismus und Sprache veranstaltet, wo wir dann nochmal expliziter tatsächlich auch auf Sprache, Sprachpraktiken uns fokussiert haben und reflektiert haben, inwiefern wir eigentlich durch unsere Sprache, wie wir wen wie bezeichnen, dazu beitragen, dass Rassismus reproduziert wird, das heißt, sich in die Gesellschaft einschreibt. Das war so der Auslöser, wenn ich so rückblickend schaue, warum ich mich mit diesem Thema befasst habe.
Dankeschön. Ich würde gern mit dir starten, indem wir für das heutige Gespräch eine Definition für Rassismus nennen.
Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Vor allem in Deutschland gibt es tatsächlich keine einheitliche Definition von Rassismus. Bis vor kurzem wurde in Forschung, aber auch in Praxis vor allem Rassismus oft eher als individuelle Fehleinstellung, Vorurteil, Stereotyp verstanden. Und wie ich aber Rassismus verstehe, ist, dass Rassismus als gesellschaftliches Strukturprinzip die Gesellschaft ordnet und rassifizierte soziale Gruppen von gesellschaftlich relevanten Ressourcen wie Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt ausschließt. Und das ist mein Verständnis von Rassismus, was es eben nicht nur auf der Ebene der Vorurteile betrachtet, sondern tatsächlich Rassismus als Strukturprinzip die Gesellschaft ordnet und somit auch unsere Organisation wie die Kita, wo eben Verfahrensweisen, Normalitätsvorstellungen, Routinen, aber auch die Form von Nichtrepräsentation dazu führt, dass eben in Alltagssituationen Rassismus sich in Kitas einschreibt und somit von rassifizierten sozialen Gruppen, also auch rassifizierten Kindern, Bildungsbenachteiligung befördert.
Da will ich noch tiefer mit dir einsteigen. Wie sieht Rassismus in der Kita genau aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also rassistische Stereotype und Haltungen, kannst du darauf eingehen?
Genau, ich habe ja gerade schon erläutert, dass Rassismus einmal in Form von Stereotypen, Vorstellungen, in Haltungen sich sichtbar macht. Das heißt, Person A hat rassistische Vorurteile gegenüber Person B und dann äußert sich das vielleicht in Etikettierungen, in Abwertungen. Aber es gibt auch Praktiken in der Kita, die rassistische Selektionsprozesse befördern. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr wissenschaftlich vielleicht. Ich kann vielleicht das nochmal plakativer darstellen beim Thema Zugang zu Kita. Da sehen wir aktuell, dass ja, das wissen wahrscheinlich alle, die jetzt hier im Podcast zuhören, ein Kita-Platzmangel vorherrscht und auch ein großer Fachkräftemangel, was dazu führt, dass diese Kita-Plätze sehr umkämpft sind und eben nicht jedes Kind Zugang zu dieser Kita bekommen kann aufgrund einfach dieses Mangels. Und hier sieht man auch, wie Rassismus sich einschreibt, auch beim Zugang zu Kita. Denn in meiner aktuellen Forschung schaue ich genau darauf und gucke, was für Selektionspraktiken eigentlich in Kitas vorherrscht, die eben rassifizierte Kinder aufgrund von Stereotypen Vorstellungen, dass die Arbeit mit diesen Kindern besonders herausfordernd sei oder dass die Zusammenarbeit mit Familien besonders schwierig sei, dazu führt, dass diese Familien als weniger attraktiv wahrgenommen werden. Und da ja die Angebot, die Nachfrage beziehungsweise die Nachfrage Angebot übersteigt, können sich dadurch dann eben Kita-Leitungen aus den ganzen Anmeldepool diejenigen Kinder aussuchen, wo sie glauben, dass die Zusammenarbeit leichter sei. Und hier spielt eben Rassismus eine Rolle, weil diese ganzen stereotypen Vorstellungen, wie die Zusammenarbeit sein würde und so weiter, dazu führt, dass eben diese Familien dann eher außen vor bleiben, weil man ja auch nicht darauf angewiesen sind, dass die kommen, weil man hat ja die Wahlmöglichkeit so gesehen. So, das war jetzt quasi die Ebene, was passiert eigentlich, bevor Kinder in der Kita sind und wie Rassismus da zum Vorschein kommt. Dann natürlich zeigt sich Rassismus auch innerhalb der Kita, also in der Lernumgebung. Da kann man zum Beispiel sehen, dass bestimmte Bilder von Schönsein, von Normalität auch in der Lernumgebung, in den Materialien, in den Kita-Büchern deutlich wird. Wenn man sich da nochmal die eigene Kita vielleicht nochmal unter dieser Brille anschaut, kann man ja mal gucken, ne, was für Repräsentationen haben wir eigentlich in der Kita, wer kommt wie vor, welches Merkmal braucht man für welche Rolle, sind das eher weiße, blonde Mädchen, die zum Beispiel die Protagonistinnen von Kinderbüchern sind. Das sind alles so, rassistische Wissensbestände, die sich eben auch in der Lernumgebung, in den Materialien, in den Aushängen, in den Bildern, die quasi die Kita beschmücken, zum Ausdruck kommen. Und es kommt aber auch, Rassismus hatte ich ja vorhin in meiner Definition gesagt, auch in Form von Nichtrepräsentation. Also wer ist nicht dargestellt, wer kommt nicht vor? Das sind auch alles Mechanismen von Rassismus, die eben in der Kita sich einschreiben kann und manifestieren kann und damit auch zu einer Reproduktion von Rassismus führen kann. Es gibt ja auch immer so Sätze, die in den Konzepten, aber auch wie pädagogische Fachkräfte über die sogenannten anderen sprechen. Ne, dass dann zum Beispiel vorkommt, in unserer Einrichtung sind auch die anderen Kulturen willkommen. Sie sprechen eine andere Sprache. Wir haben Integrationsgruppen und Regelgruppen, was eben immer wieder dazu führt, dass eine Beanderung und eine Besonderung stattfindet und zeitgleich auch eine Konstruktion von Normalität und Abweichung durch solche Formulierungen mittransportiert werden. Und da würde ich auch pädagogischen Fachkräften empfehlen, darauf zu achten, wie sie soziale Gruppen ansprechen und bezeichnen. Und dieses Wort anders führt eben dazu, dass eine Bewertung in einer dichotomen Art und Weise transportiert wird, ne? Also wir sind die Normalen und die anderen haben eine andere Kultur. Und daher auch beim Thema Sprache, ne, dass man dann sagt, dass man dann nicht sagt, die sprechen eine andere Sprache, sondern XY spricht diese Sprache und diese Sprache. Also dass es eher gleichberechtigt nebeneinander stehen kann, ohne dass eine Bewertung und eine Abwertung stattfindet.
Nun wollen wir Rassismus und Sprache verbinden. Da würde ich dich gerne fragen, wie hängen Rassismus und Sprache zusammen?
Rassismus und Sprache hängen insofern zusammen, dass man diese rassistischen Vorurteile, die Wissensbestände, die Diskurse, die um uns herum sind und uns umgeben, dass wir sie eben auch sprachlich transportieren können. Und da spielen eben auch unsere Bewertungen eine Rolle. Ich kann jetzt zum Beispiel ein plakatives Beispiel geben, auch aus meiner Forschung, wo eine Mutter beschrieben hat, dass ihr muslimisch markierter Sohn, als er den Tischdienst nicht machen wollte, in der Kita als Pascha betitelt wurde. Und daraufhin musste sich dann die Mutter auch in einem Elterngespräch zu Fragen von Gender verorten. Und hier sieht man, wie der antimuslimische Rassismus eben zum Tragen kommt in Form von Etikettierungspraktiken, in dem dieser Junge als Pascha betitelt wird. Und interessant ist ja auch, dass diese rassistischen Wissensbestände, die auch sprachlich so transportiert werden, sich oft, das zeigen auch Studien, dazu führt, dass diese Kinder, die mit diesen Etiketten immer wieder konfrontiert werden, quasi in einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung auch zu dem werden, was von ihnen geglaubt wird. Also diese Verbindung von Sprache und Rassismus hat eine enorme Wirkungskraft. Und in den Fortbildungen, die ich auch mit pädagogischen Fachkräften gebe, wo ich sie quasi auch dazu einlade, nochmal biografisch zu schauen, was für Etikette wurden ihnen eigentlich verpasst, kommt immer wieder zum Vorschein, dass diese Etikette, die sie in der Kindheit bekommen haben, viele Jahre in ihrer Biografie noch nachwirken und sie durch dieses Etikett, was ihnen verpasst wurde, sich eingeschränkt fühlen, aber auch unter Druck gesetzt fühlen, auch diesem Etikett dann zu entsprechen, ne? Also auch Etikettierungen wie du bist lieb, wo man vielleicht auf den ersten Blick denken würde, ist doch nett, ist doch ein schönes Etikett, führt aber auch dazu, dass eben Menschen unter Druck geraten, immer wieder diesem Etikett des Liebseins gerecht zu werden und führt eben dazu auch, dass man auf dieses Etikett reduziert und auch stigmatisiert werden. Und in Form von Rassismus ist es eben auch so, dass es da auch zu Reduzierung und Stigmatisierung von rassifizierten Kindern führt und es eben auch eine starke Wirkungskraft auf ihre Identitätsentwicklung hat, was sie glauben, wer sie sind und was ihnen vielleicht auch zusteht in dieser Gesellschaft, welche Rolle sie hier einnehmen können.
Vielleicht auch im Hinblick, was du vorhin auch schon meintest mit den Materialien in der Kita, ne, dass da ja auch nochmal einen Blick in die Bilderbücher oder in den Text der Bilderbücher geschaut werden kann. Das ist ja auch Sprache, die da transportiert wird.
Genau, also ne, nicht nur, wie wird was betitelt, sondern wer wird auch wie dargestellt, ne, was ja auch sprachlich
Ja.
transportiert wird. Da gab es ja auch vor etwa 10 Jahren die sogenannte Kinderbuchdebatte, wo Bücher wie Pippi Langstrumpf, die kleine Hexe quasi im Fokus standen und wo man jetzt einfach festgestellt hat, dass bestimmte rassistische Begriffe einfach in diesen Büchern vorhanden waren und die Verlage dann entschieden haben, das eben zu streichen, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß war. Interessanterweise gab es aber einen großen Aufschrei, dass die Werktreue der Bücher doch behalten werden müsste. Und das ist ganz interessant, denn Sprache ist ja immer im Wandel. Und auch in diesen Büchern waren früher Formulierungen, die wir heutzutage so nicht mehr sagen würden, ne? Bei der kleinen Hexe steht zum Beispiel, ich wichse euch mit dem Besen durch, was früher eine ganz normale ja, Verwendung war, um zu verdeutlichen, ich verhaue euch mit dem Besen. Aber heutzutage versteht man einfach unter Wichsen was anderes. Und deswegen
Ja.
hat der Verlag auch entschieden, das zu verändern. Aber als es dann darum ging, quasi rassistische Sprache aus diesen Büchern zu streichen, gab es eben Aufruhr und Aufschrei. Das finde ich ganz spannend. Also auch dadurch wird eben deutlich, dass Rassismus, kritische Sprache auch oft mit Widerständen einhergeht und das vielleicht nicht so selbstverständlich ist, bestimmte ja, Praktiken, wie man was bezeichnet hat, vielleicht dann auch sich dazu zu entscheiden, es nicht mehr zu tun, weil man weiß, dass diese rassistischen Begriffe und Bezeichnungen einfach auch verletzend sind und Rassismus reproduzieren.
Ja, diese Begriffe vielleicht auch ja, in der Kita mit den Kindern thematisieren gemeinsam, ne, wenn doch mal irgendwie so ein Begriff fallen sollte, ne? Genau. Und worauf kann in der Hinsicht noch geachtet werden? Hast du weitere Beispiele aus dem Kita-Alltag, wo genauer hingeschaut werden darf?
Genau, also das Thema Bücher haben wir jetzt schon besprochen, dann natürlich auch Lieder. Auch Spiele, da gibt es ja auch so, wer hat Angst vor, ich möchte das jetzt nicht reproduzieren, ne? Aber bestimmte ja, Lieder, Spiele, die immer wieder schwarz sein, als böse, als negativ hervorrufen und manifestieren. Von daher wäre es tatsächlich wünschenswert, wenn Kitas da oder pädagogische Fachkräfte in dem Fall nochmal schauen, was für Lieder, was für Bücher haben wir eigentlich in unserer Kita, um eben auch ja, da ein Stück weit eine rassismuskritische Sprache in der Kita zu manifestieren.
Was würdest du sagen, wie kann man mit Kindern über Rassismus sprechen oder wie sollte man mit Kindern über Rassismus sprechen?
Also da gibt es ja auch Buchempfehlungen, die ich pädagogischen Fachkräften mitgeben möchte. Hier ist ein Buch mit Kindern über Rassismus sprechen. Gib mir mal die Hautfarbe zum Beispiel und noch weitere Bücher, die zu empfehlen sind, wie zum Beispiel Wie erkläre ich Kindern Rassismus von Josefina Pacu. Und ja, die Kernbotschaft eigentlich ist, dass es wichtig ist, mit Kindern auch über Rassismus ins Gespräch zu kommen, ihnen Begriffe an die Hand zu geben, damit sie ihre Gefühle, ihr Unwohlsein, ihr Unbehagen, ihre Ohnmachtsgefühle, die sie erleben, wenn sie Rassismus erfahren, zum Ausdruck zu bringen. Denn wenn wir als Erwachsene Kindern quasi keine Begriffe an die Hand geben, wie sie diese Erlebnisse einordnen können, dann bleibt es auch dethematisiert. Also dann findet quasi auch kein Ort, kein Raum statt, dass Kinder ihren Erfahrungen Ausdruck verleihen können. Daher ist es total wichtig, mit Kindern auch über Rassismus ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß, dass manchmal Erwachsene denken, dass das Thema Rassismus mit Kindheit ja nichts zu tun hat und dass Kinder ja vorurteilsfrei seien oder vielleicht Rassismus nicht erleben würden, sondern dass das eher später stattfindet in der Schule. Aber Studien zeigen eben, dass Kinder bereits im Alter von 2, 3 Jahren tatsächlich ein Bewusstsein über Rassismus entwickeln, die Hierarchisierungen von Hautfarbe internalisieren und weil sie eben Teil unserer Gesellschaft sind, auch ja, rassistische Wissensbestände und auch die Bewertungen, die damit einhergehen, dass zum Beispiel Schwarz sein schlecht und negativ ist und Weiß sein positiv und besser sei, tatsächlich in ihre Identität internalisieren und das dann auch reproduzieren und auch in ihren Spielinteressen einsetzen. Also Kinder bekommen eben rassistisch konnotierte Botschaften aus ihrer Umgebung und setzen es auch in Interaktion mit anderen Kindern ein, was sich dann zum Beispiel in der Kita so zeigt, dass zum Beispiel ein weißes Kind nicht neben einem schwarzen Kind sitzen möchte oder nicht aus dem gleichen Obstteller gegessen werden möchte und so weiter. Daher ist es eben auch wichtig, mit Kindern auch darüber ins Gespräch zu kommen. Und da ist es tatsächlich wichtig, Kinder dabei nicht zu beschämen. Ne? Also da nicht mit so einer moralisierenden Haltung daran zu gehen, sondern eher einen Lernraum zu schaffen, wo über Rassismus und Diskriminierung gesprochen werden kann und tatsächlich Kindern vermittelt wird, dass das eben nicht okay ist und hier in der Kita keinen Platz hat. Aber wie gesagt, da ist so ein Spannungsfeld zwischen der Moralisierung auf der einen Seite und einer klaren Positionierung. Und es ist aber wichtig, dass Kinder eben das begreifen und nicht einfach aufgrund von Angst vor Bestrafung das dann nicht mehr tun, sondern dass sie es wirklich verstehen, warum es nicht in Ordnung ist.
Ja. Welchen Umgang kannst du pädagogischen Fachkräften allgemein empfehlen?
Also Rassismus und Sprache oder wenn ich jetzt sage, vielleicht inklusive Sprache ist natürlich nicht alles, ne? Also wir können nicht Rassismus allein dadurch verhindern, indem wir eine diskriminierungskritische, inklusive Sprache anwenden. Aber es ist natürlich wichtig, darauf zu gucken, wie ich durch mein Sprachhandeln Zugehörigkeiten schaffe, Teilhabemöglichkeiten schaffe und Kindern ja, Botschaften entsende, dass sie sich auch wohlfühlen können in der Kita. Denn da wissen wir ja auch aus der Lerntheorie, alles, was mich anspricht, bringt mich zum Sprechen. Und wenn Kinder aber quasi auf sprachlicher Ebene immer wieder die Botschaft bekommen, so wie du bist, bist du nicht richtig, du gehörst nicht dazu, ne? Also so Fragen wie zum Beispiel, woher kommst du, führt dazu, dass Kinder nicht Zugehörigkeitsbotschaften erhalten. Und daher ist es wichtig, immer wieder auch zu reflektieren, was ich durch mein Sprachhandeln, für Botschaften an die Kinder entsende. Und auch so kleine Begriffe wie zum Beispiel, Alena hat nur eine Mutter, ja, transportiert die Botschaft einer Normalkonstruktion von Familie, wie sie so zu sein hat. Und dieses kleine Wörtchen nur führt eben dazu, dass Alenas Familie auch abgewertet wird, weil es der vermeintlichen Normalität nicht entspricht. Also auch Auslassungen, Nichtbenennungen, Nichtvorkommen wirkt sich negativ auf die Zugehörigkeit von Kindern aus und auch die Motivation, dass sie sich dann eben in der Kita beteiligen und somit kann es eben tatsächlich Lernprozesse behindern. Daher kann ich empfehlen, dass pädagogische Fachkräfte in die Selbstreflexion kommen und sich auch als Teil dieses rassistischen Systems begreifen, in der wir alle in irgendeiner Form verstrickt sind und tatsächlich auch immer wieder zur Reproduktion beitragen. Und da aber auch wohlwollend mit sich zu sein und auch da nicht in so eine moralisierende Falle, sage ich mal jetzt, zu tappen und nicht in richtig und falsch und was darf ich jetzt noch sagen? Das sind auch so oft Reaktionen in Fortbildungen, wenn ich diese Themen anspreche, weil das führt alles eher zu Blockaden. Und da wirklich auch so ein Lernverständnis und Wohlwollen sich selbst gegenüber zu haben, dass es nicht darum geht, jetzt keine Fehler mehr zu machen, sondern sich im Lernen zu begreifen und in die Selbstreflexion zu gehen und quasi sich jedes Mal wieder aufs Neue vorzunehmen, durch die Sprache diskriminierungskritisch zu handeln.
Ja, an alle lieben ZuhörerInnen des Podcasts, das ist ja immer ein Einblick in ein Thema. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, kann ich dich ja, Seydan, fragen, hast du da irgendwelche Empfehlungen, wenn sich jemand da weiter informieren möchte?
Ja, gerne. Also natürlich kann ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen und
Gerne.
kann die Fachstelle Kinderwelten zur vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung empfehlen. Wir haben da ganz viel Material, was auch wirklich praxisorientiert ist und auch mittlerweile erprobt ist. Und da bieten wir Fortbildungsformate zum Thema Reflexion von Sprache im Kontext von Rassismus an. Und darüber hinaus, natürlich kann man auch mich buchen. Und ich komme auch gerne in die Einrichtungen und ja, halte Vorträge oder biete Workshops und Fortbildungen an. Und genau, die anderen Bücher habe ich ja auch schon vorgestellt, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann. Und dann fällt mir aber auch noch meine Kollegin Nikete Madubuko ein, die auch Fortbildung in dem Bereich gibt, kann ich wärmstens empfehlen. Was die Formate sind sehr praxisorientiert und genau und führen wirklich dazu, wie man oder bieten einen Reflexionsraum, wie man wirklich Praxis weiterentwickeln kann. Und ja, vielleicht noch, was auch wichtig ist, es gibt auch viele Kitas, die wundervolle Arbeit machen und ich wünschte mir, dass auch deren ja, Schätze in der Praxis, die sie schon implementiert haben, noch sichtbarer werden, weil man kann natürlich auch von Praxis sehr viel lernen. Aber ich weiß nicht, ob du da solche Portale kennst. Bisher kenne ich es nicht. Ich sage immer, abgucken ist erlaubt und es wäre ja eigentlich wunderbar, wenn man das, was in der Praxis schon an diskriminierungskritischer Pädagogik und Praxis entwickelt worden ist und implementiert worden ist, auch nochmal sichtbarer zu machen, wo sich andere dann vielleicht auch was abschauen können und das dann auch einfach machen können, weil man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Es gibt ja schon ganz viel
Ja,
Wissen.
irgendwie eine Form von Pinterest für Kitas.
Ja, genau.
Ja, Marktlücke. Ja, ich würde gern zum Schlusswort übergehen, liebe Seydan. Mit welchen Worten möchtest du unser heutiges Gespräch denn gerne abschließen?
Ich würde gerne mit einem Zitat von Freud abschließen, was mich damals, als ich mich eben vor 10 Jahren mit der Thematik intensiv auseinandergesetzt habe, so aus der Seele gesprochen hat. Und zwar, wir wollen übrigens das Wort nicht verachten. Es ist ein mächtiges Instrument. Es ist das Mittel, durch das wir einander unsere Gefühle kundtun, der Weg, auf den anderen Einfluss zu nehmen. Worte können unsagbar wohltun und fürchterliche Verletzungen zufügen. Und ich fand dieses und finde immer noch, dass dieses Zitat so eindrucksvoll schildert, wie mächtig unsere Sprache ist, wie wir durch unsere Sprache verletzen können. Aber es gibt mir auch Hoffnung und Mut, weil eben Sprache, weil es so mächtig ist, uns auch Handlungsmöglichkeiten eröffnet durch die Wahl unserer Wörter, wie wir was bezeichnen, wie wir was bewerten, durch unsere Sprache so transportieren können, dass wir Kinder bestärken können und dazu beitragen können, dass sie sich wohlfühlen, zugehörig fühlen und sich als Teil unserer Gesellschaft verstehen können. Und damit möchte ich gerne enden, dass eben Sprache so mächtig ist und wirklich ohne viel Mühe, wenn man so möchte, zur Inklusion beitragen kann.
Wow, berührende Schlussworte. Seydan, vielen lieben Dank für dieses lehrreiche Interview. An der Stelle würde ich mich jetzt von dir verabschieden und auch von allen ZuhörerInnen. Und wir hören uns am 21. Februar zur nächsten Episode wieder. Tschüss!
Tschüss.
Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und den Kindern wie immer viel Freude beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und ist kofinanziert aus Mitteln der Kooperation Campuskinder der HAWK mit der Stadt Hildesheim.